Gefühlt jede Woche gibt's gerade neue Hiobsbotschaften aus der deutschen Wirtschaft. Wenig oder gar kein Wachstum, mehr Insolvenzen. Plus viele große Konzerne, die sagen, wir streichen tausende Stellen. Zum Beispiel Porsche, Volkswagen, Bosch, Ford, ThyssenKrupp. Und seit heute wissen wir, auch die Deutsche Post hat das vor. Jobs, die lange Zeit als ziemlich sicher galten, sind es plötzlich nicht mehr. Und auch sonst bringt die heutige Arbeitswelt für Beschäftigte so einiges an Unsicherheiten und Veränderungen mit sich. In der Fachsprache nennt sich das Ganze VUCA. Die einzelnen Buchstaben stehen für Volatilität, also vieles schwankt, vieles verändert sich. U steht für Unsicherheit, C für Complexity, also eine zunehmend komplexe Arbeitswelt. Und das A für Ambiguität, für Mehrdeutigkeit. Bedeutet für Arbeitnehmer und auch für die Unternehmen insgesamt, vieles ist nicht mehr so vorhersehbar, nicht mehr so stabil wie früher, sondern eben deutlich unsicherer und komplexer. Und wir müssen am besten alle super flexibel sein und uns ständig an Neues anpassen. Nur geht das überhaupt so einfach? Wie können wir in dieser Arbeitswelt zurechtkommen, ohne den Boden dabei unter den Füßen zu verlieren?
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Mit solchen Fragen beschäftigt sich mein Gast heute bei WDR 5 Quarks, Waltraud Gläser. Sie ist Unternehmensberaterin und diese neue sogenannte VUCA-Arbeitswelt, das ist ihr Fachgebiet. Hallo Frau Gläser, grüß Sie.
Hallo Herr Doppelt, ich grüße Sie. Und ich darf gleich sagen, bitte ergänzen Sie die Unternehmensberaterin um die Organisationsberaterin beziehungsweise sogar austauschen. Und warum ich da Wert drauf lege, das frage ich Ihnen gerne dann im Laufe unseres Gesprächs.
Habe ich hier auch noch im zweiten Teil unseres Gesprächs gleich stehen. Systemische Organisationsberaterin. Ja, ich habe es einmal ein bisschen vereinfacht am Anfang. Ich habe ja gerade schon gesagt, Frau Gläser, VUCA, ne, steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Viele schwierige Wörter. Wir wollen jetzt hier kein wirtschaftswissenschaftliches Fachseminar abhalten, aber vielleicht können Sie ja noch mal kurz erklären, woher kommen denn diese Begriffe und diese Idee, dass die Arbeitswelt heute eben von diesen Faktoren geprägt ist?
Ja, also zum einen glaube ich, die Begriffe, die gab es ja schon sehr, sehr lange und manchmal sagt man, VUCA fasst das Ganze zusammen, so nach dem Motto, das Grauen hat einen Namen, wobei ich sage, glücklicherweise ist es nur VUCA. Der Begriff selber, dass es als Kunstwort so zusammengefasst wurde, der ist schon tatsächlich alt, der wurde Mitte der 80er Jahren geprägt und zwar der kommt tatsächlich aus dem Hochschulumfeld. Es gibt den Warren Bennison, Bert Nanos, beziehungsweise gab und das sind zwei Hochschulprofessoren, die gesagt haben, hier, Leaders, Strategies for Taking Charge. Also die haben im Prinzip den zukünftigen Führungskräften gesagt, bitte stellt euch darauf ein, die Welt wird volatil, sie wird unsicher. Das geht mit Komplexität einher, es ist mehrdeutig. Ja, diese Dinge sind im Prinzip die Beschreibung der Welt, in der wir schon, denke ich, sehr lange leben. Und da auf einmal eben zusammengefasst werden konnten. Und überhaupt das Bewusstsein dafür zu kreieren, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Ich glaube, das war so erstmal ganz wichtig da in den 80er Jahren.
Haben Sie vielleicht ein ganz konkretes Beispiel auch mal dafür, wo sich diese verschiedenen Punkte, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Sie müssen jetzt nicht alles nennen, aber vielleicht eins davon, wo sich das wirklich konkret im Arbeitsalltag eines Unternehmens zeigt?
Oh ja, da gibt's bestimmt viele Beispiele und auch vorneweg. Also man kann gar nicht sagen, es gibt jetzt in dem einen Bereich vielleicht mehr Volatilität, in dem anderen mehr Unsicherheit, sondern es besteht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Phänomenen. Also möglicherweise führt, nehmen wir diese Mehrdeutigkeit, machen wir mal ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag. Mhm. Im Endeffekt sind im Moment viele Firmen unterwegs und sagen Back to Office. Ja, also da, wo sich ein Homeoffice bewährt hat in der Zeit während Corona, wo wir alle happy waren, wo wir alle irgendwie gesagt haben, wow, das geht und was für Vorteile hat es, dass wir hier im Homeoffice arbeiten können, dass wir uns vertrauen, dass wir trotzdem was abliefern, dass wir Leistung erbringen. Ja, das geht ja im Moment in der Debatte wieder ganz stark in die alte Richtung zurück. Mhm. Und die Mehrdeutigkeit, die besteht darin, dass im Prinzip das auch widersprüchlich ist, weil wie sollen wir jetzt unseren Führungskräften glauben, wenn sie vorher sagten, wow, alles toll, ja, und wir sind stolz, dass wir das so hinkriegen. Und jetzt wieder sogar große Unternehmen, unter anderem zum Beispiel auch die Telekom, die fordern, dass die Mitarbeitenden wieder ins Büro zurückkehren. Und das noch dazu, wo möglicherweise gar nicht mehr feste Arbeitsplätze vorhanden sind, wo man sich morgens vielleicht erstmal einchecken muss, um an einen Schreibtisch zu kommen. Und das kreiert schon diese Widersprüchlichkeit und das sorgt dann tatsächlich auch für eine Unsicherheit. Man ist auch unsicher, es sollte, wozu auch das Ganze? Es macht es komplex für viele, weil viele haben sich darauf eingestellt, dass sie zum Beispiel aus dem Homeoffice sehr gut organisiert arbeiten können und womöglich noch produktiver sind. Mhm. Und das Ganze ist dann halt halt eben auch mitunter sehr demotivierend. Also insofern führt dann so ein Beispiel wie die Debatte um das Homeoffice halt auch zu unmöglichen Auswüchsen, und es ist letztlich auch ein Energieverlust, finde ich.
Andererseits kann man doch schon sagen, sowas wie Unsicherheit, Schwankungen, Veränderungen, Komplexität, das gab es doch vor 20 Jahren genauso schon. Da hatten wir zum Beispiel eine hohe Arbeitslosigkeit, ne? Also eine unsichere Perspektive für viele Beschäftigte. Hat sich trotzdem noch mal was verändert in den Punkten im Vergleich zu früher?
Ich sage auch tatsächlich immer, wenn wir uns überlegen, von Industrie 1.0 bis Industrie 5.0, irgendwo sind wir mal gestartet und wir sind ja auf einem Weg. Wir haben uns ja auf einen Weg gemacht. Ja, also deswegen genau, was Sie sagen. Also es gab es bestimmt schon immer. Mein Erleben ist, dass im Moment die Dynamik, die einfach entstanden ist, es geht immer schneller. Es kommt also, nehmen Sie zum Beispiel KI, das Thema künstliche Intelligenz. Es kommt immer mehr zu dem Thema auch Disruption. Ist ja auch ein Begriff, den wir jetzt häufiger hören. Also bedeutet die Verläufe sind tatsächlich, es ist nicht mehr linear, es passiert etwas, es wird völlig unterbrochen, von dem wir ausgegangen sind. Das müsste doch jetzt einer Logik entsprechen, dass jetzt der zweite Schritt nach dem ersten kommt und auf einmal entstehen Dinge aus dem Nichts. Ja, wie nehmen Sie jetzt gerade die Debatte um DeepSeek, also gegenüber ChatGPT?
Die chinesische KI-App, KI-Bot aus China.
Genau so. Da wird dann gesagt, ja, damit hat keiner gerechnet. Das stimmt ja so tatsächlich nicht. Die Frage ist also, um auf Ihre Frage einzugehen, das Empfinden, dass es immer dynamischer wird, dass es immer komplexer wird, dass wir immer mehr im Prinzip oder weniger den Wald vor lauter Bäumen sehen und nicht wissen, wie sollen wir darauf reagieren? Wie können alte Konzepte im Prinzip überhaupt nicht mehr dazu dienen, jetzt in der Zukunft auch weiterhin halt zum Beispiel erfolgreich zu sein, beständig zu sein? Das führt zu einer ganz großen Verunsicherung. Also ich glaube, die Dichte und dieser Begriff der Multikrisen, den hört man ja jetzt auch immer mehr, das tut was mit uns Menschen und mit den Organisationen.
Und ist das eher denn so eine gefühlte Wahrheit, die Sie vielleicht auch aus Ihrer täglichen Arbeit als Organisationsberaterin kennen? Oder gibt es da auch handfeste Studien, die zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, die Beschäftigten sind psychologisch belasteter, dadurch sind gestresster, sind eher überfordert?
In der Tat, die Studien gibt es, und gut, den Begriff Burnout, den gibt es schon ziemlich lange, aber tatsächlich, wenn man sich jetzt Studien anguckt, wie zum Beispiel eben auch der Krankenstand in den Unternehmen ist, der nimmt tatsächlich zu. Es nehmen die psychischen Erkrankungen tatsächlich auch zu. Das sind also durchaus schon Phänomene. Ich bin allerdings immer so ein bisschen ambivalent, wenn es darum geht, woher kommt das? Ja, weil ich denke, wir Menschen dürfen einfach wirklich viel bewusster wahrnehmen, was können wir an Selbstverantwortung übernehmen, wie können wir Teil des Gestaltens sein? Und für mich ist tatsächlich immer auch wichtig zu sagen, bitte steigen Sie in keine Opferrolle, sondern schauen Sie mal, worauf haben Sie Einfluss? Nichtsdestotrotz, also tatsächlich sind die Effekte, ich glaube, im Sinne auch einer Erschöpfung, dieses, man kommt überhaupt nicht mehr dazu, Luft zu holen, bevor man das eine irgendwie verdaut hat, kommt schon das nächste Ereignis um die Ecke. Plus, ich glaube, auch die Nachwirkungen nach Corona, nach der Pandemie sind auch definitiv noch nicht verarbeitet.
Eine Arbeitswelt für viele geprägt von Unsicherheit, von häufigen Schwankungen und höherer Komplexität. Darüber sprechen wir heute hier in WDR 5 Quarks. Gleich gehen wir noch ein bisschen weiter ins Detail und schauen uns an, was wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auch als Freiberufler zum Beispiel so mitbringen sollten. Stichwort Kompetenzen, um in dieser neuen Arbeitswelt zurechtzukommen. VUCA, das ist keine neue Band, auch kein neues hippes Modelabel und auch keine Figur aus Star Wars. Nein, VUCA ist ein Akronym. So, die einzelnen Buchstaben davon, VUCA, stehen für unsere heutige Arbeitswelt, die für viele Unternehmen und ihre Beschäftigten unter anderem geprägt ist von Unsicherheit, von ständigen Schwankungen und Veränderungen und von immer komplexer werdenden Herausforderungen. Darüber sprechen wir heute mit Waltraud Gläser, systemische Organisationsberaterin. Frau Gläser, wir haben jetzt gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen im Teil 1 unseres Gesprächs, und das klang ja insgesamt alles sehr negativ, ne? Unsicherheit, Komplexität, klingt alles nicht so nett. Gibt es denn eigentlich auch positive Aspekte, die man all dem abgewinnen kann?
unbedingt, unbedingt. Wie gesagt, denken Sie wieder an mein Motto, glücklicherweise ist es nur VUCA. Also zum einen, wer hat es erfunden? Das war nicht die Schweizer, der Amerikaner Bob Johansen hat in 2007 eben genau das gemacht. Er hat gesagt, es ist ja eine Entscheidung, wie ich die Dinge sehen will, wie ich sie erleben will und vor allen Dingen, wie ich damit umgehen will. Und sein Vorschlag war, den sogenannten VUCA Positive Prime zu nutzen. Und das verdreht eben Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit genau in folgende Dinge, die also genau den Buchstaben folgen, aber eine andere Bedeutung haben. Also aus Volatilität wird Vision, Vision.
Oh,
aus
besser,
Unsicherheit.
Ja.
Ja, viel besser. Und vor allen Dingen, da kommen wir auch gleich drauf, wovon brauchen wir mehr, nämlich ein Zielbild, ja, eine Richtung, eine Orientierung. Auch wo wir sagen, dafür lohnt es sich jetzt wirklich dann, ja, die sogenannte Extrameile zu gehen, die manche Firmen ja gerne von ihren Mitarbeitenden auch erleben möchten. Wir haben statt dem U, ja, gerne.
Ja, oder machen Sie ruhig das U noch.
Ja, wir haben bei der U statt der Unsicherheit die Umsicht zum Beispiel.
Ah,
also im
okay.
Englischen ist es das Understanding, was ich tatsächlich noch ein bisschen besser finde, weil Understanding heißt auch sowas zum Beispiel wie Kontextkompetenz. Verstehe ich denn, was um mich rum passiert und wie kann ich meine eigene Unsicherheit eben adressieren?
Jetzt haben Sie ja schon ein paar Kompetenzen gleich mitgenannt, die stecken da ja auch mit drin. Ne? Also das, was ich so als Beschäftigter mitbringen sollte in dieser neuen Arbeitswelt. Früher war es vielleicht noch relativ einfach, wenn mein Job 40 Jahre lang genau so war, wie er immer schon war, dann habe ich das einmal gelernt und dann musste ich mich vielleicht nicht so sehr weiterentwickeln wie heute in Zeiten von Digitalisierung und KI und Co. Was brauche ich denn so grundsätzlich an Kompetenzen, vielleicht erstmal branchen- und berufsübergreifend als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, wenn ich da nicht untergehen will?
Ja, also zum einen mal tatsächlich die Entscheidung, mitgehen zu wollen. Also dieses wirklich, ich bin bereit, mich halt dem anzupassen, weil A wie Agilität oder Anpassungsfähigkeit ist nämlich auch im VUCA positiv. Und letztlich geht's ja darum, also ich denke auch früher mussten wir uns anpassen, früher mussten wir auch Dinge lernen. Ne? Irgendwann kam ein Computer, also ich bin Jahrgang 63, ich musste mich damit beschäftigen. Ich hatte ein Nokia-Telefon lange, lange, bevor ich mir ein Smartphone angeschafft habe.
Oh, hatte ich auch
noch, also, ja. Und es hat auch funktioniert, weil der eigentliche Zweck, den wir damit im Prinzip verbunden haben, das Telefonieren, dafür war eben auch so ein Handy in Ordnung. Also ich werde oft gefragt, was gilt es zu lernen? Als erstes will ich mal sagen, bitte seien Sie bereit, auch etwas zu verlernen. Mhm. Manchmal brauchen wir Platz auf der Festplatte. Wir müssen manchmal auch uns entscheiden, dass wir Dinge nicht mehr tun, damit wir eben auch dann den Kopf frei haben.
Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel nehmen Sie das Thema Umgang mit KI, statt dass wir sagen, okay, die KI wird meinen Arbeitsplatz möglicherweise hier irgendwie wegradieren, kann ich mich damit beschäftigen? Wie kann mich zum Beispiel die KI beispielsweise beim Protokollschreiben unterstützen? Ich konzipiere Trainings, ja, zunächst mal ein erstes Konzept für ein Training mir über KI zu besorgen, statt mich stundenlang dann in eine Recherche zu begeben. Das ist eine Kompetenz, finde ich. Ich finde auch, es ist viel mehr eine Kompetenz, tatsächlich zu sagen, raus aus den Silos. Wir arbeiten jetzt nicht mehr nur jeder vor sich hin, sondern wir gucken, was wollen wir gemeinsam erreichen? Wie ist das möglich? Wie können wir wirklich Selbstverantwortung übernehmen? Allerdings auch, welche Rahmenbedingungen brauchen wir dafür?
Mhm.
Es gibt auch eine ganz interessante Möglichkeit, die nennt sich statt Forecasting, sollte man Backcasting betreiben. Das heißt, man guckt aus der Zukunft zurück und schaut, was brauchen wir? Und ein letztes, natürlich ist es auch wichtig zu gucken, wie habe ich meine Kompetenzen bisher hierher gebracht. Was brauche ich an Kompetenzen in Zukunft? Deswegen, ich glaube, so ganz pauschal lässt sich das gar nicht definieren. Das sind auch unterschiedliche Kompetenzen.
Ja, ich habe noch gelesen, was immer wieder genannt wird, Resilienz. Ne? Das ist fast schon so eine Art Modewort geworden. Also wir sollten möglichst am besten privat in allen möglichen Krisensituationen im Idealfall resilient sein, aber auch auf der Arbeit. Was genau verstehen Sie darunter, wenn man im Job eben resilient sein sollte?
Also die Resilienz selber beschreibt ja Widerstandsfähigkeit. Also im Endeffekt beispielsweise, ich habe es jetzt gerade auch erlebt, da wurden Teams teilweise reduziert und die Menschen mussten Abschied nehmen voneinander und trotzdem zu sagen, ja, das ist bedauerlich. Ich bin allerdings froh zum einen, dass ich noch die Möglichkeit habe, hier mitzuwirken. Ich weiß, wie es mir geht. Ich lasse zum Beispiel auch zu, dass ich wütend bin, dass ich traurig bin. Ja, das lasse ich zu. Allerdings, ich schaue auch darauf, wofür kann es sich lohnen, jetzt weiter hier an Bord zu bleiben? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mit diesen Widersprüchen besser umgehe? Ich kann mich fragen, Muss es immer ein Entweder-Oder-Modus sein, in dem ich denke, oder kann ich in diesem Sowohl-als-auch-Modus denken, was übrigens ein ganz wichtiges Prinzip für das Thema Resilienz ist. Ich frage mich zum Beispiel, wofür kann es sich lohnen? Ne? Unser Hirn will normalerweise, unterscheidet nur zwischen Belohnung und Bedrohung. Ich kann überlegen, was kann die Belohnung dessen sein, dass ich beispielsweise jetzt mich mal mit einem KI-Programm auseinandersetze. Und die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken, ich glaube wirklich, viele Menschen tun das in ihrem Privatleben, durchaus schon. Und wie können wir eventuell Fähigkeiten, Kompetenzen aus dem Kontext privat möglicherweise auch mit in den Berufskontext nehmen und sehen, okay, ich habe Ressourcen, ich habe hier Stärken, ich habe Talente. Was wäre, wenn ich mir jetzt einen anderen Job suche, der viel mehr zu dem passt, was mir wirklich Freude bereitet und wo ich Sinn drin sehe?
Ja, das klingt alles sehr, sehr positiv und optimistisch. Aber würden Sie es nicht auch verstehen, wenn manche Menschen sagen, ja, Kompetenzen hin oder her, ich fühle mich ein Stück weit überfordert von dieser Geschwindigkeit der Veränderung. Also wenn wir zum Beispiel an die Digitalisierung denken, KI haben Sie auch schon genannt, wenn Leute einfach erstmal Angst haben und auch verschiedene Botschaften aus der deutschen Wirtschaft gerade hören mit vielen Stellenstreichungen und denken, boah, ich weiß gar nicht, ob ich so motiviert bin, mich jetzt ständig zu verändern, um da am Ball zu bleiben.
Also das sei unbedingt jedem zugestanden, weil zum Ersten ist mal wichtig, okay, die eigene Betroffenheit abzuklären. Weil die Frage ist ja, wie weit bin ich von etwas betroffen? Und ich finde, man darf sich die Erlaubnis geben zu sagen, ja, es ist alles ganz schlimm um mich rum und dennoch mir persönlich geht es gut. Also ich finde, wir müssen nicht alle irgendwie so gemeinsam in so Rollen einsteigen, die vielleicht gar nicht unsere sind. Und wenn ich feststelle, ich bin überfordert, also ich bin auch als Coach jetzt im Einsatz und ermutige Menschen anzuerkennen, ja, ich bin im Moment völlig überfordert, ich bin völlig unsicher. Und wir können ja gucken, was tut's mit den Menschen, wo kommt's her, wo liegen möglicherweise Dinge in der Vergangenheit, wo jemand trotz Unsicherheit vielleicht eine gute Situation, die Situation gut meistern konnte. Also bitte, das ist unbedingt zuzulassen, weil ich glaube, das ist genau das, worauf auch die Führung noch mal mehr gucken darf. Was tut's mit uns Menschen, was da um uns herum passiert? Ich meine, glücklicherweise sind wir noch keine Roboter und die werden auch nie die Welt regieren. Und da wirklich mehr ins Miteinander zu gehen, mehr ins Interesse zu gehen.
Haben Sie da vielleicht in die Empathie. Aus Ihrer Praxis, aus Ihrer Beratungspraxis vielleicht ein konkretes Beispiel, wo ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, vielleicht auch eine Führungskraft das geschafft hat durch bestimmte Kompetenzen, ja vielleicht auch solche anfänglichen Unsicherheiten oder Ängste zu überwinden und dann eigentlich ganz gut mit einem bestimmten Veränderungsprozess im Unternehmen klargekommen ist?
Absolut, absolut. Und ich arbeite ja auch dann durchaus mit Entscheidern und Entscheiderinnen. Und da gibt es auch ein sehr schönes Buch, The Vulnerable Leader, also die verletzliche Führungskraft. Also wenn wirklich anerkannt wird, ich kann nicht mehr oder es ist nicht mehr mein Spiel, in dem ich hier unterwegs bin, ja, tatsächlich den Mut zu haben. Und ich bedauere es ehrlich gesagt, dass ich mutig sein muss, mir zu erlauben, es auszusprechen. Und was ich zum Beispiel sehr häufig mache, ist, dass wir dann mit den Teams arbeiten. Also ich kläre mit der Führungskraft erstmal die Unsicherheit ab. Wir klären allerdings auch zunächst mal ab, okay, wofür will die Führungskraft Verantwortung übernehmen? Zum Beispiel, wenn ausgerufen wurde, wir gehen in eine gemeinsame Richtung und ich bitte, dass dann auch die Führungskraft dahinter steht. Und dann sprechen wir mit dem Team und wir sprechen dann zum Beispiel auch sehr viel über das Thema Empathie. Wir sprechen sehr viel über die positive Psychologie, ist zum Beispiel auch ein Begriff. Wir sprechen tatsächlich darüber, zu verstehen, wie funktioniert zum Beispiel Trauer. Ja, es gibt bestimmte Instrumente, die wir dann auch nutzen, die aus dem Change Management bekannt sind. Und die Erfahrung ist, sobald gerade eine Führungskraft, die sich immer sehr stark zeigt, ja, sich auch in dem Moment mal verletzlich zeigt, im Sinne, ich weiß, es ist gerade schwer und mir persönlich fällt es auch schwer, dass dann überhaupt der Raum geöffnet wird, dass auch Mitarbeitende beispielsweise auch mal für die Führungskraft da sein können. Ne? Und das hat aber natürlich
das
auch
Das wird ja dann nicht als Schwäche oder so ausgelegt, dass man sagt, guck mal hier, der Chef, die Chefin, die kannst du selbst nicht so richtig. Wie soll die uns denn hier anleiten?
Ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass das so gewertet wurde, ganz im Gegenteil. Also ich sag dann immer, das Heldentum hat ausgedient. Wir brauchen keine Helden mehr, also nicht an der Stelle. Und wenn wir in eben wir werden noch drüber reden, über diese neue Formen der Arbeit kommen wollen, wo es mehr um das Miteinander geht, wo es wirklich um dieses Verteilen von Verantwortung geht, dieses Füreinander-Dasein. Ja, da ist es einfach notwendig, dass sich auch manche Führungskräfte von ihrem hierarchischen Führungsstil verabschieden. Mhm. Obwohl, Klammer auf, viele sind sozialisiert, genau so, die kennen es nicht anders und die tun es nicht aus böser Absicht. Also das finde ich auch immer super wichtig,
genau, ja,
zu betonen.
Das vertiefen wir gleich tatsächlich noch ein bisschen. Waltraud Gläser, Organisationsberaterin, heute zu Gast bei Quarks Wissen im Gespräch. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, dann noch mit genauerem Blick auf die Unternehmen selbst, wie die sich denn so in dieser neuen Arbeitswelt zurechtfinden können und welche Rolle auch die Führungskräfte dabei spielen können. Habe ich morgen noch einen Job oder bin ich ihn los? Und wenn ich den behalte, werde ich dann in 4 oder 5 Jahren noch ungefähr das Gleiche machen wie heute oder werden meine Aufgaben immer komplexer und schwieriger und ich weiß dann irgendwann gar nicht mehr, wie ich das eigentlich hinkriegen soll? Berufe und ihre Anforderungen haben sich schon immer verändert, aber unser Gast, die Organisationsberaterin Waltraud Gläser, sagt, das hat heutzutage nochmal eine andere Dimension, ein neues Ausmaß, eine Arbeitswelt geprägt von häufigen Veränderungen, von viel Unsicherheit, zunehmender Komplexität. Frau Gläser, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, die Unternehmen und die Führungskräfte sind in diesen neuen Zeiten, sage ich einfach mal dazu, sind da tatsächlich auch neue Führungsstile gefragt? Weil im Prinzip kann ich doch auch für ein sicheres und gutes Arbeitsklima sorgen, wenn es noch so ganz klassisch hierarchisch ist in meinem Unternehmen, oder?
Absolut, absolut. Also zum einen, es gibt so einen manchmal ein bisschen despektierlich klingenden Spruch, jedes Unternehmen hat die Mitarbeitenden, die es verdient. Also insofern passt das schon zueinander. Also bitte nie sagen, Hierarchie muss abgeschafft werden. Nee, weil also zum Beispiel auch das Prinzip der Selbstorganisation ist wirklich sehr stark von der sehr klaren Führung geprägt. Da finden einfach nur andere Prinzipien die Anwendung. Da werden zum Beispiel Menschen mehr mitbeteiligt. Ja. Mhm. Und wenn ich Sie heute zu eingangs eben schon ein Stück zurechtgewiesen habe, im Sinne von Achtung, ich bin keine Unternehmensberaterin, sondern Organisationsberaterin. Ich glaube, hier liegt auch. Ja, und ich gebe Ihnen jetzt auch gerne wieder, warum mir das so wichtig ist, weil es ist tatsächlich nicht mehr so, dass Unternehmensberatungen kommen und sagen, hier habt ihr, liebe Unternehmer, ein Konzept, handelt danach und danach wird alles gut. Mhm. Was die Organisationsberatung machen kann, ist tatsächlich die Organisation beim eigenen Lernen zu unterstützen. Und dieses viele verschiedene Führungsstile, ja, ich trainiere das auch mit manchen Führungskräften und der große Überbegriff ist dann häufig auch situatives Führen. Allerdings, ich sage immer, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und tatsächlich so, was wir angesprochen haben, die Empathie zu haben, das Interesse an den Menschen, mit denen ich was erreichen will, emotionale Intelligenz zu nutzen, das ist ganz wichtig.
Aber Sie beraten ja bestimmt auch Unternehmen, die eine andere Hierarchie nutzen, oder? Also eine eher flache, wo wirklich Teams zusammenarbeiten und es gibt eigentlich keinen klassischen Chef oder eine Chefin mehr, sondern wirklich jedes Team kann bestimmte Dinge entscheiden, hat bestimmte Kompetenzen innerhalb des Unternehmens. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so selten. Sind die denn dann auf so bestimmte Dinge, über die wir die ganze Zeit sprechen, also Komplexität, Unsicherheit und so weiter, sind die da vielleicht ein bisschen besser drauf vorbereitet, weil die sich vielleicht auch schneller anpassen können dadurch?
Also meine Erfahrung ist, teilweise wird es schlimmer. Also schlimmer geht dann tatsächlich immer, weil da werden dann irgendwelche sogenannten Frameworks auf ein Unternehmen gestülpt, wie zum Beispiel Holokratie. Das ist ein tolles Prinzip. Da werden die Menschen kennen ihre Rollen, die übernehmen Verantwortung, die können ihre Entscheidungen leichter, schneller selber treffen. Nur die Frage ist doch, ob das tatsächlich, also ob verstanden wurde, wie soll dieses Prinzip dazu beitragen, dass wir weiterhin, und da komme ich zu dem, was Firmen weiterhin brauchen, die brauchen eine ganz klare Vision. Wer wollen wir sein? Wo soll es hingehen? Was sind wir womöglich auch nicht? Und zum Beispiel, wenn wir über die lernende Organisation reden, da geht es zum Beispiel darum, dass also auch eine gute Selbstführung vorhanden ist.
Was bedeutet das?
Mitarbeitenden Das bedeutet, dass Menschen zum Beispiel aus einer eigenen Motivation heraus mitgestalten wollen. Und es gibt Mitarbeiter, die sagen, bitte Chef, Chefin, sag mir, was ich zu tun habe. Mhm. Und ich finde, das ist okay in dem Moment. Ne, wir schicken bitte keine Fische zum Bäume klettern. Wir können es denen zutrauen. Nur wir dürfen genau hingucken, mit wem habe ich es zu tun? Wen brauche ich? Wer ist für mich und für das Ergebnis, was ich gemeinsam erreichen will, wirklich relevant? Und da ist, das wird natürlich von den Führungskräften dann schon gefordert, okay, bitte stellt euch da individuell ein. Allerdings lassen Sie uns gern nochmal nach VUCA positiv gucken. Es braucht wirklich eine Vision, es braucht die Umsicht, es braucht eine Klarheit. Was tun wir, was lassen wir? Es braucht eine Anpassungsfähigkeit.
Das ist wahrscheinlich super individuell, ne? Also Sie können da nicht für jedes Unternehmen einen Plan dann drüber legen als Organisationsberaterin, sondern Sie müssen sich vermutlich genau angucken, wo stehen gerade die Probleme, und dann ist es bei dem einen Unternehmen eben so und bei dem anderen ganz anders.
Ja. Ja, und da sprechen Sie halt eben auch nochmal einen wichtigen Punkt an. Also viele Firmen denken, okay, wir machen ein Best Practice. Wir gucken mal, wie es andere gemacht haben. Das wird bei uns auch schon klappen. Ja. Nur das funktioniert unter VUCA-Bedingungen tatsächlich nicht mehr, weil sobald sich Parameter verändern, und die können ganz marginal sein. Das kann sein, wir kriegen zum Beispiel in einer bestimmten, für eine bestimmte Rolle im Unternehmen gar nicht mehr die Menschen, die wir brauchen, ne? Weil der Arbeitsmarkt das nicht hergibt. Ja. Und schon funktioniert Best Practice nicht. Wir brauchen, da gibt es einen sehr schönen Ansatz, der nennt sich Best Current Thinking. Also wir dürfen neu denken. Wir dürfen vor allen Dingen, ja, und wir dürfen gemeinsam denken. Und ich glaube, das ist eben auch das, was Führungskräfte noch besser verstehen können. Also da gibt es auch diesen sehr schönen Satz, Lead your boss. Also die Teams zu ermutigen, auch gemeinsam mit den Führungskräften zu schauen, okay, wo stehen wir? Wie sind wir betroffen von bestimmten Entwicklungen beispielsweise? Wie sind wir bis hierher gekommen? Wo haben wir unsere Stärken, unsere Talente, unsere Ressourcen? Wie können wir das nutzen für die Zukunft, für das, was wir miteinander erreichen wollen? Also K wie Kommunikation ist da halt auch ein ganz großer, eine große Aufgabe für Führungskräfte.
Auf jeden Fall so viele neue Begriffe, die ich hier von Ihnen lerne, viele Konzepte und Ideen, über die man im Einzelnen wahrscheinlich noch sehr lange sprechen könnte. Wenn wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, Sie kriegen ja total viel mit durch Ihre tägliche Arbeit. Was glauben Sie denn, wie wird sich die Arbeitswelt so in den nächsten, ich sag mal, 10 Jahren Ihrer Einschätzung nach dann noch weiterentwickeln, weiter verändern? Also wird das immer noch extremer mit diesen VUCA-Faktoren, also immer unsicherer, volatiler, schwankender, noch mehr Veränderungen, noch komplexer?
Also ich meine, normalerweise geht das ja alles immer in Wellen. Also sobald es irgendwann mal schlimmer geworden ist, dann erreicht es vielleicht auch mal irgendeine bestimmte Grenze und dann schwingt es auch wieder zurück. Also ich glaube, was auf jeden Fall bleiben wird, ist, dass wir uns darauf einstellen, dass wir viel mehr ins Mitgestalten gehen können, dass wir viel mehr wirklich wach bleiben, dass wir anpassungsfähig bleiben und dass wir uns noch viel mehr wirklich überlegen, okay, wer wollen wir sein und wer vor allen Dingen, was oft zu kurz kommt, wer sind unsere Kunden, wer sind unsere Märkte, wie können wir uns die eben auch mal von außen nach innen organisieren und eben nicht nur von innen nach außen, weil das ist leider ein Effekt, der oft passiert. Man beschäftigt sich dann viel zu sehr mit dem eigenen Unternehmen, man kocht so ein bisschen mehr in der eigenen Suppe und das zu verändern. Und noch ein Satz, ich meine, wir reden immer weiter, es wird auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch dieses Konzept von New Work geben, was ja doch auch sehr populär ist. Nur wenn wir uns überlegen, wo das herkommt, ja, der Friedrich Bergmann, der sagt immer original, wir sollen nicht der Arbeit dienen, sondern die Arbeit soll uns dienen. Und ich denke, wenn wir uns da mehr eben einen Diskurs erlauben, wenn wir da mehr eben in den Austausch gehen, was ist Sinn und Zweck der Arbeit und wie können wir Arbeit organisieren mit den Menschen, die da mitmachen wollen, dann wird es wahrscheinlich auch noch besser handelbar sein. Und welche Veränderungen es nimmt, nun gut, da habe ich jetzt leider keine Glaskugel.
Das ist klar.
Mir geht es wirklich darum, Menschen zu stärken, wirklich mutig zu sein, auch mal für was zu gehen, was auszuprobieren. Ne? Agiles Arbeiten heißt, man geht auch in Iterationen vor, inspecten, adapten, man schaut sich an, wofür war es gut, was kann vielleicht verlernt werden, was müssen wir neu lernen.
Gar nicht so einfach, sich da zurechtzufinden, einmal in dieser ganzen Begrifflichkeit rund um die heutige Arbeitswelt, aber auch in der Arbeitswelt selber, ne, die geprägt ist von Unsicherheit, von häufigen Veränderungen, Schwankungen, immer komplexer werdenden Aufgaben, die viele Jobs mit sich bringen. Wir haben versucht, ein bisschen einen Überblick zu schaffen, und das haben wir gemacht mit der Organisationsberaterin Waltraud Gläser. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Herr Döbbelt, ich danke Ihnen. Gerne.
Tschüss, schönen Tag Ihnen.
Tschüss, ebenso, danke.